Wenn du glücklich sein willst, tue etwas, das dich glücklich macht.
Und mit diesem Zitat starten wir in die Folge. Für alle zur Erinnerung nochmal, herzlich willkommen zu Business Pop Kultur. Ja, wenn du glücklich sein willst, dann tue etwas, das dich glücklich macht. Christian, wann hast du das letzte Mal was getan, was dich glücklich gemacht hat?
Servus, Andi. Fällt mir gerade gar nicht so schwer zu sagen, weil ich war vorgestern auf dem Herbert-Grönemeyer-Konzert. Ich bin auf ein Konzert gegangen und war da gemeinsam in seiner Heimatstadt in Bochum im Konzert und war da mit vielen, vielen tausend anderen Menschen zusammen und hatte 3,5 wunderbare Stunden von gemeinsam tanzen, gemeinsam singen, gemeinsam Herbert Grönemeyer beim Singen und Tanzen zusehen. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, dachte ich, okay, das ist etwas, was mich gerade sehr, sehr glücklich gemacht hat über mehrere Stunden.
Ja, super spannend. Glück tatsächlich, ist schön, dass du das so beschrieben hast, ist ja was, da haben wir alle eine Vorstellung davon, irgendwie, was es ist, ja. Und gleichzeitig fällt es uns schwer, tatsächlich das in Worte zu fassen, miteinander auszutauschen. Wir haben ja oft gesagt, zu solchen Begriffen, die sind kernprägnant, aber randunscharf. Wir haben alle irgendwie eine Idee davon, aber wie sich es genau für den anderen anfühlt, ist irgendwie unklar. Ich hatte tatsächlich auch ein ähnliches Erlebnis am Wochenende, war mit meiner Frau auch tanzen mit vielen Menschen. Und das war super cool. Und tatsächlich ist es auch ein Aspekt von Glück, wenn man mal so reinschaut. Glück ist etwas, was mit sozialen Beziehungen ganz häufig in Verbindung gebracht wird und geteilt wird. Ja, so viel zum Thema Anfang des Glücks. Und wir werden uns heute darüber unterhalten, über das Thema Glück. Was macht glücklich? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Und darüber ein bisschen philosophieren. Freue ich mich total. Wenn wir mal einsteigen, dieses Zitat uns nochmal vornehmen, das Zitat kommt übrigens von Aristoteles, ja, also wir merken dabei auch, dass Glück schon eine ganze lange Weile die Menschheit beschäftigt. Es gibt unterschiedliche Ursprünge des Wortes Glück auch, kann man sagen. Eigentlich ist es sowas wie im Deutschen, wenn man sagt Glück, das kommt von günstiger Zufall oder auch Schicksal. Das ist interessant, weil das ja gar nicht etwas ist, was man dann aktiv irgendwie baut, sondern was man irgendwie erlebt, könnte man sagen, ja, weil es einfach geschieht mit einem. Super interessant, werden wir vielleicht auf die Perspektive noch mal ein bisschen genauer eingehen. In anderen Sprachen, insbesondere in lateinischstämmigen Sprachen wie Englisch und so weiter, ist es ja eher Happiness. Ja, es gibt verschiedene Bedeutungen von Glück, die im Englischen zum Beispiel in andere Sprachen und andere Worte noch mal gefasst werden. Und auch dort ist das Happiness abgeleitet von Hub. Und Hub heißt ebenfalls so etwas wie Zufall. Ja, manchmal wird es auch in Verbindung gebracht mit Felicitas, was abstammt von Felix und dann in diesem Moment tatsächlich glücklich oder auch fruchtbar bedeutet. Und das ist super spannend. Also Glück begleitet die Menschheit schon eine ganze Weile.
Ja, und ich finde, du hast den ersten wichtigen Begriff schon gesagt. Du hast von Zufall gesprochen. Und was mir so, ich sag mal so, aus dem alltäglichen Nachdenken über Glück gekommen ist, ist, dass Glück ja nichts ist, was du jetzt direkt kreieren kannst. Also keine Ahnung, wenn ich sage, ich habe Hunger und ich will ein Käsebrot, dann nehme ich eine Brotscheibe, schmier da Butter drauf, tu da Käse drauf und ich habe ein Käsebrot. Aber ich würde dir nie sagen, ich kann mir jetzt Glück backen oder ich kann mir jetzt Glück kochen oder ich kann mir Glück kreieren. Ich kann ganz viele Dinge tun und kann dann vielleicht aus der Erfahrung, aus dem Wissen aus der Vergangenheit sagen, ja, da habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht so ein Glücklichsein in mir hochkommt, aber ich kann es nicht direkt beeinflussen, ich kann es nicht direkt erarbeiten, sondern eher so über Bande. Und so war es ja letztlich bei dem Konzert auch. Ich hatte eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn ich wusste, okay, ich habe eine Affinität zu der Musik, ich habe überhaupt eine Affinität auf Konzerte zu gehen, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Zufall sozusagen eintreten wird. Und dennoch, als es dann soweit gekommen ist, war es irgendwie dann doch überraschend und auch umso schöner. Also Zufall heißt ja auch, wir können zwar irgendwie ihn beeinflussen, aber wir können uns das Glück jetzt auch nicht per Befehl einfach zu uns holen.
Leider nicht mit dem Fingerschnips, aber die Rahmenbedingungen hast du schon ein bisschen gelegt, ne? Hast dir überlegt, genau. Ach, da hätte ich jetzt Lust drauf, ja, also was Lustvolles hat es auch, hätte ich Lust drauf, würde ich gerne machen, würde ich vielleicht auch mit jemandem dieses Erlebnis teilen, der mir nahe steht und dann das Ganze machen. Also es hat schon was damit zu tun, dass man gewisse Handlungsweisen irgendwie tatsächlich auch provozieren kann. Alles natürlich auch basierend auf Grundbedürfnissen. Was wir jetzt alles sagen und was wir reflektieren in dieser Folge, hat natürlich damit zu tun, dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Grundbedürfnisse erfüllt. Also wir haben etwas, dass wir unsere physiologischen Bedürfnisse befriedigt haben. Wir haben Nahrung, wir haben Wasser, wir haben Schlaf ausreichend. Und auf dieser Basis, also auch auf dem Schutz, dass uns nichts passiert und so weiter, auf dieser Basis können wir jetzt andere Dinge beginnen aufzubauen. Ja, und zwar mit unserem Netzwerk und mit den Menschen, die uns teuer und wichtig sind. Das heißt, Grundbedürfnisse können erstmal gedeckt sein und dann kann man beginnen, sich sein eigenes Glück sozusagen zu bauen. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja? Was meinst du, was hat es damit zu tun, auch nochmal anknüpfend an das, was du gerade schon gesagt hast? Ich meine, schmieden kann man es nicht, man kann ja auch kein Käsebrot einfach so, also Käsebrot kann man sich einfach machen, aber dein Glück kannst du ja nicht schmieden. Was sollen uns diese Sprichworte dann sagen?
Ich würde mal so ein bisschen so vielleicht hier auch die Metapher von so einem Blumenbeet dahernehmen. Also es ist ja genauso wie, wenn ich ein wunderschönes Blumenbeet haben will, ich kann jetzt nicht zu meinem Beet gehen und kann anfangen, an ganz vielen Blumen zu zupfen und die werden nicht schneller wachsen, nur weil ich da dreimal dran ziehe. Was ich aber machen kann, ich kann mich vielleicht ein bisschen mal mit Blumen beschäftigen und kann überlegen, was für Rahmenbedingungen brauchen denn eigentlich Blumen? Und ich könnte so, ja, die brauchen eine gewisse Art von Erde, die brauchen vielleicht ein bisschen Licht zum Wachsen, die sollten mal gegossen werden. Und wenn ich das mache, wenn ich an diesen Rahmenbedingungen arbeite, kann ich zumindest das Wachsen schöner Blumen wahrscheinlicher machen. Und so ist es doch genauso mit Glück. Also quasi, ich kann mich selbst reflektieren. Ich kann selbst reflektieren und zu sagen, okay, was hat mich denn in der Vergangenheit glücklich gemacht? Was waren denn für Rahmenbedingungen gegeben in Momenten der Vergangenheit, wo ich mich glücklich gefühlt habe, wo ich mich gut gefühlt habe und kann sagen, okay, ich versuche so meine eigenen Parameter, meine eigenen Rahmenbedingungen zu beeinflussen, um es so einfach wahrscheinlicher zu machen. Wenn ich in der Vergangenheit wusste, dass ich Heavy Metal nicht ausstehen kann, ist wahrscheinlich auf ein nimm einen berühmten Heavy-Metal-Künstler-Konzert zu gehen, wahrscheinlich nicht die beste Rahmenbedingung. Und so konnte ich sagen, da hat die Rahmenbedingung gepasst. Und ich glaube, das ist ein bisschen so mit Schmieden gemeint. Auch wenn wir uns das, um im Käsebrot-Metapher zu bleiben, wir können uns das Glücksbrot nicht selber schmieren, wir können aber an unseren Rahmenbedingungen feilen und schmieden und dann können wir es so einfach wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen.
Na, das will ich jetzt mal ein bisschen challengen. Ich meine, wenn man jetzt sehr philosophisch drauf guckt, dann würde ich ja sofort sagen, das stimmt. Mit einem sehr reflektierten Geist, mit einem reflektierten Blick kann man jetzt sich überlegen, wie kann ich denn eigentlich besonders glücklich sein? Aber wenn wir jetzt mal gucken auf Kinder, ja? Kinder sind ja nicht so, dass sie jetzt sagen, was mache ich denn jetzt besonders und reflektieren und so weiter, sondern die sind einfach da und sind dann in bestimmten Momenten glücklich, ja? Ja, wie lässt sich denn das erklären? Die sind ja jetzt nicht so reflektiert und schmieden sich das aktiv.
Aus meiner Laienperspektive würde ich sagen, weil sie vielleicht das machen, was wir als Erwachsene leider viel zu viel verlernt haben. Ich glaube, sie machen genau das Gleiche, aber sie machen es aus einer Intuition, aus dem Bauchgefühl, aus dem Gefühl heraus wissen sie, okay, was ist das, was ich brauche? Und wenn das, was ich brauche, gerade irgendwie Energie ist, dann gehen die raus, schnappen sich einen Ball und keine Ahnung, spielen Fußball und toben und das macht sie glücklich. Und ich glaube, weil Kinder so dieses auf sich selber hören, diese Selbstreflexion, ohne dass es irgendwelche Reflexionsübungen, Meditationsübungen braucht, einfach intuitiv in sich noch so tragen, würde ich mal challengen, dass sie genau das machen. Und das Problem ist einfach, dass wir durch unsere Sozialisation, Arbeitsalltag, alles das manchmal einfach verlernt haben, auf unseren Bauch, auf unsere Intuition, auf unsere Gefühle zu schauen, was wir einfach brauchen. Und deswegen würde ich ja gefühlt, ohne das fast jetzt zu weit aufzumachen, weswegen ist denn gerade die Nachfrage nach vielen, vielen Ratgebern, die mit Selbstreflexion, die mit meditativen Dingen, also die sich genau darum drehen, weswegen ist die Nachfrage da gerade so groß, weil wir das verlernt haben, was Kinder intuitiv schon machen. Und deswegen würde ich mal zurückchallengen und sagen, Kinder machen genau das, nur sie brauchen manchmal gar nicht so dieses, in Anführungsstrichen, Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern machen es intuitiv. Wenn meine Tochter sich bewegen will und jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt gerade toben, ich brauche jetzt gerade Energie, um glücklich zu sein, dann schnappt ihr sich einen Ball und tobt.
Eigentlich super, oder? Ohne groß nachzudenken, einfach das zu machen, was man selber auch ein Stück weit gerne machen möchte oder was man mag.
Und dennoch,
kann ich mitgehen, weil du hast das ja, würde ich akzeptieren.
Ich würde noch eins weitergeben, weil du hast ja dennoch über Zufall gesprochen und trotzdem gibt es ja auch ein anderes Sprichwort, das heißt, Glück kann man nicht erzwingen. Das heißt, das Ganze ist auch nicht rational. Also zum Beispiel, nur weil ich in der Vergangenheit gerne Herbert Grönemeyer gehört habe, nur weil ich schon mal auf Konzerten war und nur weil ich auch schon mal mit anderen Menschen auf Konzerten war, heißt es nicht, dass wenn ich das alles mache, dass dann automatisch das Glück kommt. Aber ich kann es halt wahrscheinlicher machen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich davon zu befreien, dieses ich muss jetzt glücklich sein, ich will es jetzt erzwingen. Das ist auch so eine gewisse Leichtigkeit zu behalten, im Sinne von, ja, ich versuche es jetzt wahrscheinlicher zu machen und ich schaue mal, was kommt, aber ich will es jetzt auch nicht erzwingen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was Kinder nicht machen. Sie versuchen es auch nicht zu erzwingen, sondern wenn sie halt merken, okay, passt doch nicht, dann machen sie halt was anderes. Dann holen sie sich ein Puzzle und denken, okay, vielleicht ist doch Puzzeln jetzt das Coolere.
Oder müssen halt über die Enttäuschung wegkommen. Und gleichzeitig ist ja Glück auch sehr subjektiv. Ne? Also was für den einen jetzt totales Glück bedeutet, ist ja für den anderen oder für die andere vielleicht gar nicht so. Ich kann das hier bei Kindern auch ganz gut beobachten. Hatte ich die Gelegenheit neulich dazu, Fußballspiel, Jungs im Alter so zwischen 10 und 12. Super anstrengendes Turnier, es war sehr heiß, es war stressig, sie musste sich anstrengen, hohes Niveau sozusagen, auf dem die auch gespielt haben und trotzdem am Ende des Tages total fix und fertig, aber glücklich, ja, mit dem, was der ganze Tag gebracht hat. Und gleichzeitig war dann ein anderes Mädchen, hat gesagt, boah, also dieses Fußball ist ja so nervig, das macht überhaupt keinen Spaß, hat sich in die Ecke gesetzt, oder nicht in die Ecke, auf die Wiese und ein bisschen was gezeichnet und gemalt. Und das war dann so ein bisschen die Quelle des Glücks. Also es ist schon sehr subjektiv, wie Glück so da ist. Und offensichtlich ist es ja auch so, dass, ja, man unterschiedliche Formen und Arten des Glücks wahrnehmen kann. Und das hast du ja eben auch gesagt, wenn man jetzt ein bisschen beweglich bleibt und sich überlegt, was sind denn eigentlich die Dinge, die um mich herum passieren? Achtsamkeit hast du gesagt. Also Glück kann also auch liegen in einem Sonnenstrahl, der meine Nase kitzelt oder in etwas, was ich gerade als Erlebnis irgendwie für mich wahrnehme. Das heißt, offen zu sein und das, was wir tatsächlich auch, was um uns herum geschieht, auch aus einer Perspektive des Glücks vielleicht zu betrachten. Meinst du, das könnte helfen?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, sozusagen, um eine weitere Perspektive auch mit reinzubringen, ist es wichtig, das Glück oder Glücklichsein im Inneren und nicht im Äußeren zu suchen. Also quasi Selbstreflexion, so was ist das von innen heraus, was ich brauche? Und nicht und nicht zu häufig sozusagen dahin zu gehen, keine Ahnung, definiere Glück als externe Bestätigung, externen Konsum, der von außen kommt. Also dieses wirklich in sich selber hineinhorchen, in sich selber reflektieren. Das würde ich vielleicht mal als Perspektive mit reinbringen. Glück und Bestätigung nicht von außen zu definieren, sondern wirklich aus etwas, was aus mir selber herauskommt und aus meinen eigenen Bedürfnissen.
Das mit dem Konsum ist natürlich interessant. Viele Leute streben ja nach Glück oder Erfolg. Wir haben neulich auch über Erfolg gesprochen. Da wird dann Erfolg so gleichgesetzt mit ich habe ganz viel und ich habe ganz viel geschafft. Interessant in dem Zusammenhang ist, wenn man im palliativen Umfeld sich bewegt und mit Menschen spricht, die ja auf der Schwelle oder zum Ende des Lebens sozusagen ganz klar da sind. Und da gibt es so Befragungen auch, was sind so Erkenntnisse oder was sind so Dinge, die Menschen dann sagen. Und in den allermeisten Fällen gibt es auch Studien dazu, sagen die dann halt sowas, Beziehungen sind wichtig, ja. Dankbarkeit für das, was ich habe, und auch wenn es wenig ist, ist wichtig, aber die wenigsten sagen irgendwie, dass diese materiellen Güter sie wirklich glücklich gemacht haben oder dass sie gesagt haben, oh, ich hätte gern noch mehr, keine Ahnung, gearbeitet, wenn es jetzt wirklich um Broterwerb geht und nicht um etwas, wo man sich selber erfüllt. Das heißt, dieses Glück im Außen zu suchen, ist eigentlich eine Falle, oder? Das erinnert mich ein bisschen an unseren Podcast zur Yellow Brick Road.
Genau, ist ja, und ich weiß auch nicht, wir haben in einer anderen Folge auch mal über das Thema Gier gesprochen und dieses Glück im Konsum oder im Außen zu suchen, kann ja auch zu so einer Gier führen, die immer, also die nie endet. Also das ist ja, ich glaube, in der Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, wenn ich als Kind gesagt habe, hey, ich brauche so dieses eine Superspielzeug und wenn ich das habe, dann bin ich super glücklich, weil dann kann ich ja immer damit spielen. Das Problem ist, wenn ich das Spielzeug habe, dann sehe ich in der Werbung das nächste noch super, super dupere Spielzeug und ich denke, okay, das brauche ich aber noch. Und das kann ja auch zu so einer Sucht führen, also quasi die Sucht nach immer noch mehr Konsum und noch mehr. Und wir leben ja in einer Welt, wo das ja nicht endlich ist. Wenn ich aber sage, hey, Glück ist für mich Dankbarkeit, Glück ist für mich, keine Ahnung, mit meiner Familie gerade einfach die gemeinsame Zeit zu genießen, bei schönem Wetter Sport zu treiben, dann tappt sich viel weniger in die Falle, dass es dieses, okay, nee, das ist immer noch das Ende und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und deswegen würde ich sagen, ist es deswegen eine Falle, weil wäre mal spannend, da die Abgrenzung zu finden. weil für mich sich das dann wieder nicht so nach Glück, sondern eher so nach Gier anfühlt. Und Gier, wie gesagt, ist unendlich.
Weiß gar nicht, ob das Gier, ob ich es als Gier bezeichnen würde. So. Auf jeden Fall ist es etwas, was dem Narrativ unserer Gesellschaft sehr stark entspricht. Wenn man so aus der Kapitalismusperspektive guckt, auf unendliches Wachstum guckt, auf mehr guckt, ja. Das hat ja so ein bisschen was damit zu tun. Und es gibt in dem Zusammenhang eine interessante Geschichte aus der Glücksforschung oder ein Konzept aus der Glücksforschung, das sogenannte Easterlin-Paradoxon. Ja, mhm. 1974 veröffentlicht von Richard Easterlin, das war ein amerikanischer Ökonom, und der hat sich halt gefragt, okay, also wenn es so ist, dass wir diesen wirtschaftlichen Aufschwung haben, dass wir eigentlich immer bessere Qualitäten, immer mehr einfachere Dinge, immer mehr Maschinen, die uns Dinge abnehmen haben, ja, müssten wir doch eigentlich immer glücklicher sein, ja. Und wenn jetzt dieser wirtschaftliche Aufschwung da ist, hat er das mal untersucht und in Korrelation mit dem subjektiven Empfinden, da haben wir wieder diese Subjektivität von Glück, mit dem subjektiven Empfinden von Menschen gestellt. Und ja, auf einmal hat er das in Zweifel gezogen und hat gesagt, naja, Moment, die Lebenszufriedenheit hat eigentlich gar nicht in der Korrelation dessen zugenommen, wie unsere Lebensumstände sich sozusagen verbessert. Ich mache gerade hier Gänsefüßchen in Anführungszeichen, wie unsere Lebensumstände sich verbessert haben. Das heißt, auch wenn das Pro-Kopf-Einkommen steigt und wir immer besser, wie du sagst, konsumieren können und so weiter, heißt es nicht zwangsläufig, dass wir auch glücklicher sind. Im Gegenteil, es war sogar so, dass es stagnierte oder das Glücksempfinden individuell auch runterging. Und vielleicht können einige davon damit auch schon ein Stück weit das in Beziehung setzen. Ich meine, wenn man jetzt Deutschland scheint auch in einer kleinen Depression zu sein gerade, ja, und vielleicht auch andere Teile der westlichen Welt, obwohl wir ganz viel haben um uns herum, aber dieses Glück und gerade das individuelle Glück, das scheint uns dabei nicht gleichzeitig auch in die Wiege gelegt zu werden. Insofern, somit ergibt sich diese ja scheinbare Widersprüchlichkeit, diese Paradoxie. Es ist eben nicht so, dass wenn wir ganz viel um uns herum haben, dass wir dann automatisch auch zufriedener sind mit unserem Leben besser. Und ein paar Erklärungseinsätze dafür sind soziale Vergleiche, das kennen wir vielleicht auch, ja. Also wenn du irgendwo arbeitest, du kriegst irgendwie eine Lohnerhöhung oder du oder ähnliches und bist total froh und sagst, wow, cool, was für ein toller Tag. Und gehst raus, feierst es vielleicht und am nächsten Tag hörst du, dass dein Kollege, deine Kollegin noch eine größere Lohnerhöhung bekommen hat und eigentlich jetzt mehr macht, ne, dann vergleichen wir uns automatisch und das, was wir vorher als Glück empfunden haben, ist dann gar nicht mehr so groß. Ja, also wir Vergleiche und gerade auch relative Vergleiche mit anderen machen das immer, also schmälern so ein Stück weit dieses empfundene Glück, was kommt über das, was wir von außen bekommen. Ne?
Und du wirst ja immer irgendwen finden, der die bessere, höhere Gehaltserhöhung bekommen hat. Also egal wie deine eigene ist, es wird immer. Und das ist wahrscheinlich dann auch so diese Negativspirale, in der du reinrutscht.
Diese Vergleiche, ne? Genau, man könnte sich genauso natürlich auch in eine andere Richtung vergleichen, ne? Und gucken, was habe ich denn eigentlich, was viele vielleicht nicht haben. Das heißt, wir haben auch so ein Stück weit diese Relationen spielen eine große Rolle. Helfen kann es natürlich, sich dessen bewusst zu sein, wenn man Vergleiche anstellt. Wir sind alle nicht frei davon, bin mir ziemlich sicher, aber das kann auf jeden Fall helfen.
Und wir merken natürlich auch an diesen Dingen, die von außen kommt, also in Anführungsstrichen, wie schnell die Kurve wieder runtergeht. Also ich glaube, jeder von uns kennt es einfach, wenn man sich was Schönes Neues kauft, ob das jetzt ein neues Handy, ein neuer Computer, ein neuer Fernseher ist. Das ist immer cool, man packt das aus und ist irgendwie so cool. Das fühlt sich so wie Glück an, würde ich mal aus der Leinperspektive sagen. Wir kennen es aber auch, wie schnell sozusagen dieses Konsumglück dann in einfach Gewohnheit abrutscht. Also nach 2-3 Tagen ist es einfach komplett gewöhnlich, auf diese Art von Fernseherfilme zu gucken, mit dieser Art von Handy zu telefonieren oder mit dem neuen Computer zu arbeiten. Also wie schnell das auch runtergeht. Auf der anderen Seite merke ich, versetzt euch mal zurück so an den letzten richtig schönen Moment mit eurem Partner, mit eurer Familie, wo ihr einen tollen Urlaub, einen tollen Abend habt. Das sind gefühlt Sachen, wo wir noch Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre von zehren. Also ich kann mich erinnern, ich hatte einen wunderschönen Urlaub, der ist jetzt schon 5-6 Jahre her und ich schwelge immer noch in Gedanken und kriege immer noch so ein Glücksgefühl, wenn ich einfach an diesen Urlaub denke, an diese gemeinsame Zeit, die ich damals mit meiner Frau verbracht habe. Und das sind halt so Dinge, wo ich sagen würde, der Gewohnheitseffekt, der tritt gar nicht so ein. Also auch 6 Jahre später denke ich mir, oh wow, es war eine richtig coole Zeit, von der ich immer noch zerre. Ich zerre aber null von dem Handy, was ich mir vor 6 Jahren irgendwann mal gekauft habe. Das war 6 Wochen später schon in Anführungsstrichen gewöhnlich wieder.
Genau, gewöhnlich und Gewöhnung und diese neuen Lebensumstände und dieser Komfort, da gewöhnst du dich, merkst vielleicht, wenn es weg ist, dass du dann irgendwie was verlierst, aber so richtig viel nicht. Ich glaube, wir sind noch in einem Alter, wo wir so viele technische Gegebenheiten haben, kommen und gehen sehen, ja. Absolut. Ja, und höhere Erwartungen gehen damit natürlich auch einher, ja. Wenn in der Gesellschaft der Standard steigt, dann erwartet man immer mehr und erst wenn du vielleicht auch in ein anderes Land fährst und dann fragen sich die Leute manchmal, ach guck mal, die haben so wenig, aber sind so mit dem Lächeln unterwegs auf der Straße. Ist tatsächlich übrigens auch was mir manchmal auffällt. Und wenn du fokussierst auf diesen materiellen Wohlstand, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass du andere Dinge vernachlässigst. Also ich glaube, da zieht es uns auch alle rein. Und das ist deswegen auch so ein Pol, du hast von Coaching oder auch diese Dinge angesprochen. Ich glaube, in der Zukunft wird es eine Qualität geben, die tatsächlich sich mehr am Menschen ausrichtet. Also wenn KI uns alle Fragen beantworten kann, dann wird es irgendwo eine besondere Qualität sein, dass du mit einem echten Menschen, mit einem echten Experten oder mit jemand echt, der dir zuhört, miteinander ein Thema teilen kannst und sprechen kannst oder irgendwie plaudern und in Überraschungen schwellen kannst. Diese Qualitäten werden immer größer. Ich habe gestern zufällig, also man kann sich ja hinsetzen und auch einen super Fernsehabend miteinander verbringen. Und ich will gar nicht ausschließen, dass es spaßig ist. Natürlich ist es super cool, wenn man was Tolles schaut. Und gleichzeitig ist man aber in einer gewissen Parallelität unterwegs, ne? Also ganz anders. Also alle konsumieren diesen Film. Gleichzeitig auch tolle Erfahrung, deswegen sind die Kinobesuche super. Aber es ist anders, als sich hinzusetzen, ein Gespräch zu machen, Gesellschaftsspiel zu spielen oder so. Gesellschaftsspiel-Communities finden einen riesigen Zulauf. Und das gibt es natürlich im Digitalen, aber auch im Physischen. Also wenn man sich eins zu eins gegenüber sitzt. Ich habe gestern, lustigerweise, weil wir gerade drüber sprechen, eine Runde gewürfelt, ja, mit meiner Family. Und das war einfach echt schön. Man hat eine andere Dynamik, man quatscht ein bisschen, es ist viel ruhiger und langsamer. Und ich fand es toll, dass wir das gemacht haben, anstatt abends noch einen Film zu gucken, nachdem wir eh schon spät nach Hause gekommen sind.
Also, ich finde, man merkt auch gerade, cool. Man merkt auch gerade bei insbesondere bei Spielen oder auch bei Gesellschaftsspielen, wie sehr sie einen so dann in den Moment reinziehen. Also quasi wie schnell man auch in so einem Flow ist. Das heißt, wenn man sich mal dann hingibt den Spiel und die Rahmenparameter passen, also immer wieder bei den Rahmenparameter, dann glaube ich, kennen wir alle die Situation, dass wir plötzlich auf die Uhr schauen und denken, boah, krass, wo sind die letzten 3 Stunden geblieben? Also wo plötzlich Zeit einfach wie im Flug vergeht, weil wir uns komplett dem Moment hingeben.
Absolut. Und das ist auch etwas, was du über Generationen hinweg spielen kannst. Also das ist tatsächlich jung und alt. Ich meine, das haben die Leute auch bevor wir jetzt Fernsehen und so weiter hatten, ja auch regelmäßig gemacht. Ja, die haben auch musiziert oder so. Ist heute nicht so weit verbreitet. Ja, aber Gesellschaftsspiele und eine Packung Würfel rauspacken oder ein paar Karten spielen geht auch super leicht. Ja, also die Schwelle ist ziemlich niedrig und ist schon was Cooles. Wenn man sich dem öffnet natürlich. Und auch hier haben wir wieder dieses Subjektive. Ich will ja gar nicht ausschließen, dass es für andere dann mit einer anderen Methode halt mehr Glücksempfinden gibt.
Was ich noch spannend finde, ist meine Frage an dich, was würdest du sagen, was ist das Gegenteil von Glück?
Das ist eine total spannende Frage, ich habe schon drüber nachgedacht im Vorfeld.
Also ist es die Abwesenheit von Glück oder ist es Pech?
Ja, genau das habe ich mich gefragt. Und ich würde sagen, die reine Abwesenheit von Glück kann es eigentlich nicht sein, weil es ja noch nicht zwangsläufig damit einhergeht, dass du dein Glück wahrnimmst. Ja, also bloß weil es nicht da ist. Manchmal ist... ich glaube, Glück ist ein Stück weit das sehen zu können, was irgendwie einen positiven Aspekt hat oder tatsächlich für dich eine positive Resonanz erzeugt oder was auch das Gute am Schlechten sein kann. Also was irgendwie einen gewissen Optimismus, eine gewisse Zuversicht in sich trägt. Das hat ein Stück weit was mit Glück zu tun. Aber ich glaube, wir sind da genau an diesem Punkt, wo sich Glück halt so schwer definieren lässt. Ja. Ich glaube, diese Facetten, die du gebracht hast, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Abwesenheit von Pech. Aber was ist Pech? Ich meine, an welcher Stelle ist es denn Pech?
Ich habe gerade darüber nachgedacht, weil du hast ganz am Anfang über dieses Thema Zufall gesprochen. Und wir gesagt haben, es gibt manchmal Momente, wo ich an Rahmenparameter arbeiten kann. Jetzt bin ich wieder beim Konzert. Ich kann mir das Ticket holen. Ich kann Freunde, Familie fragen, hey, kommt ihr mit? Ich kann alles sozusagen in place machen und trotzdem so. Und dann, sagen wir, dann kommt Glück. So. Also dann braucht es noch dieses Momentum Zufall. Und mein Gedanke war, wenn ich sagen würde, das Gegenteil von Glück wäre Pech, dann ist die Frage, braucht es auch vielleicht manchmal auch diese Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, ich hab in Anführungsstrichen alles richtig gemacht, ich habe an den Parametern gearbeitet, irgendwie war es aber doch nicht so der perfekte Abend oder irgendwie hat sich dann doch mal in Anführungsstrichen nur normal angeführt oder wir haben doch mal nach einer Viertelstunde das Spiel aufgehört, weil wir gemerkt haben, okay, ist gerade nicht die Stimmung zum Spielen. Also was ich mich gefragt habe, braucht es nicht auch diese Momente, damit wiederum, wenn es dann eintritt, wenn der Zufall eintritt und das Glück kommt, damit sich dann wiederum umso cooler anfühlt. Also diese, so ein bisschen so diese Yin-Yang-Perspektive, braucht es Pech, damit es Glück gibt. Und ist nicht genau das auch das Problem, was wir zum Beispiel mit dem Konsum haben? Wenn ich einmal den neuen Fernseher habe, ich werde ja nicht alle zwei Tage wieder sagen, jetzt schaue ich mal wieder auf meiner Röhre, damit ich ganz genau danach sozusagen dieses Gefühl nochmal kriege, wie grandios es ist auf diesem neuen Fernseher, sondern in Anführungsstrichen, da gibt es kein Pech. Jeden Tag, wo ich den Fernseher anschalte, wird es der neue und das super tolle, geile, technische, hochwertige Erlebnis sein. Das heißt, dadurch ist es natürlich Gewohnheit, aber an Glück können wir uns nicht gewöhnen, weil es wird trotzdem auch so weiter Pech geben. Heißt nicht, ja, dass sozusagen Pech sich dann gut anfühlt. Das heißt aber, dass auch diese Momente von des Nichtglücks wichtig sind, um diese anderen Momente umso mehr zu genießen.
Ja, und Pech und Glück kann sich ja auch relativieren. Also bin ich völlig bei dir. Und gleichzeitig, ich kenne mich nicht so sehr damit aus, aber wenn ich mit Menschen spreche, die sich damit auskennen, dann erklären die das auch so ein Stück weit über die Botenstoffe, die in unserem Körper sozusagen dann auch eine Rolle spielen, ja. Also wenn ich den neuen Fernseher habe, dann Dopamin wird ausgeschüttet, ja. Bah, dann bin ich irgendwie wurde blast, ja. Das passiert am nächsten Mal nicht mehr. Das passiert beim nächsten Mal dann nicht mehr. Es nutzt sich irgendwie ab, weil Dopamin oder Dopaminausschüttung, also dieser Botenstoff, der letztendlich Freude oder auch Antrieb vermittelt und so ein Stück weit unser Belohnungssystem stimuliert, der wird halt ausgeschüttet auch ein bisschen, weil es eine Überraschung gibt oder halt was Neues. Also wenn du jedes Mal nach dem Abendessen irgendwie ein Schokopudding isst und du sagst, irgendwie Schokopudding ist ja das Ding, was du in deiner Kindheit irgendwie gemocht hast, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn du jeden Abend um 7.15 Uhr nach dem Abendbrot deinen Schokopudding kriegst, das nicht mehr so dich flasht wie am Anfang, weil es irgendwie eine Überraschung oder was Besonderes war. Es nutzt sich halt irgendwie ab, ja. Und so gibt es auch noch andere Botenstoffe, die wahrscheinlich eine Rolle spielen. Kann ich nicht so super erklären, macht aber für mich Sinn, wenn ich es bei Leuten höre, die das Ganze tun. Aber was für mich dann sich nachvollziehbar gestaltet, ist tatsächlich, dass sich solche Dinge halt abnutzen und so ein bisschen die Überraschung auch weggeht. Oder unser Blick dafür. Ich meine, du hast vorhin über Achtsamkeit gesprochen, du könntest dich natürlich auch jeden Tag hinsetzen, bevor du deinen Fernseher anschaltest, erstmal sagst, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Fernseher habe. Ist für mich ein bisschen strange, weil es ja trotzdem in diese Richtung dort geht, ja, und weil es ja nicht um dieses Anbeten von so einem technischen Gerät geht, ja. Eigentlich wäre es auch absurd, sondern eher in das, was es einem an Freude tatsächlich bereitet und dafür offen zu sein, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Aber auf der anderen Seite denke ich dann halt auch daran, wir haben über Gesundheit gesprochen, kürzlich, ne. Also ich meine, Glück zu empfinden, auch wenn man zum Beispiel einen Unfall hat, ja, in eine bestimmte Richtung, und da gibt es ja manchmal auch die Perspektive, ja, hätte noch viel schlimmer sein können. Ja? So, eigentlich ja. Glück im Unglück, so zu sehen. Und das heißt ja, diese subjektive Perspektive, das hat halt wirklich was mit einem selbst zu tun. Selbst wenn man unter schwierigsten Lebensumstellungen ist, zu sagen, oh, was gibt es denn eigentlich etwas, was mich positiv stimmt, worüber ich mich trotzdem freuen kann.
Ja. Das heißt, Glück hat auch ganz viel mit dem Thema oder mit der Perspektive zu tun, mit der ich vielleicht auf die Situation schaue, da merken wir ja gleich, also auch da haben wir ein ganz berühmtes Stichwort oder Sprichwort, wo wir sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Das sind halt zwei Perspektiven, mit der ich auf ein, jetzt versuche ich es mal neutral auszudrücken, halb gefülltes Glas, geht nicht neutral. Also es gibt zwei Blickwinkel, mit der ich auf ein halb gefülltes Glas schauen kann. Ich könnte einmal sagen, boah, was für ein Pech habe ich. Ich habe hier ein Glas, wo schon die Hälfte weg ist. Ich kann sagen, boah, was für ein Glück habe ich. Wie viele andere haben mal gar kein Glas? Und ich habe eins da, hey, da ist noch die Hälfte drin. Wie cool ist das denn? Also Glück hat auch viel mit der eigenen Perspektive auf Situationen zu tun. Was wiederum auch, glaube ich, dann deutlich eine erste, ja, weiß nicht, ob Handlungsempfehlung, erster Tipp sein könnte, sich auch nicht so ein bisschen als in Anführungsstrichen Opfer des Zufalls zu sehen, sondern zu sagen, na klar, ich kann es nicht hundertprozentig kontrollieren, aber ich versuche einfach mal von meiner Perspektive auf Glück, mich auf den Driver Seat, auf den Fahrersitz zu setzen und sage, hey, ich versuche mal einfach mit dem Blickwinkel, auf den ich Dinge zu schaue, einfach genau dieses, okay, was ist denn das Glückliche in diesem Moment, den ich jetzt gerade habe?
Ja, das ist auch etwas, was sich tatsächlich auch als Ritual oder als Übung für jeden von uns nutzen lässt. Es gibt dieses sogenannte Dankbarkeitstagebücher oder Apps gibt es mittlerweile, glaube ich, auch, wo man sich ein bisschen Zeit nimmt, jeden Morgen oder jeden Abend, meistens jeden Abend, dann überlegt, okay, was sind so drei Dinge, die ich heute erlebt habe, für die ich wirklich dankbar sein kann oder wo ich sagen kann, das war ein kleiner Moment des Glücks. Und über das Bewusstwerden dessen hat man natürlich einen ganz anderen Zugang. Und das ist wieder auch ein Stück weit eine Entschleunigung von dieser Geschwindigkeit, von dem, was wir immer schneller haben, noch ein Instagram-Post. Ja, also statt 10 Minuten swipen, mal 10 Minuten Ruhe nehmen, 5 davon einfach die Augen schließen, überlegen, was ist denn heute passiert, wo ich wirklich mich gefreut habe drüber, wo ich dankbar sein könnte. Und damit hast du recht. Und das schärft so ein bisschen das Bewusstsein dafür, was uns an Glück eigentlich umgibt. Ne? Was auch an viele diese Philosophen mit ihren Sprichworten tatsächlich versuchen auszudrücken, dass Glück eigentlich da ist. Man muss halt die Perspektive darauf dann auch richten. Oder, wie in unserer Folge, dann etwas tun, was die Perspektive darauf schärft. Wusstest du eigentlich? Ich halte es fest, sag mal, es
war genau eine Sache noch. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich diese Zufallskomponente mit reinnehme, dann kann ich mich an total tolle Momente der Kindheit erinnern, wo ich dann wirklich, desto überraschender das Ganze war, desto glücklicher ich war. Und das fängt bei so kleinen Dingen an. Das neue Lieblingslied, was rausgekommen ist, früher, wo es keinen Spotify, Apple Music, Amazon Music, also wo es keine Streaming-Anbieter gab, wo ich mir vielleicht auch die CD einfach noch nicht leisten konnte und ich einfach das Radio anhatte, wie cool es war, wenn das Lieblingslied dann plötzlich im Radio war. Also wo man plötzlich so gar nicht damit gerechnet hat, wie cool es war. Oder wie cool war es, wenn ich dann doch irgendwie abends mal Zeit hatte, ich mache den Fernseher an und es läuft genau meine Lieblingsserie. Und das ist ja auch eingangs gesagt, mit die reichsten, glücklichsten, die am meisten haben, sind nicht unbedingt die glücklichsten. Und manchmal blicke ich auch natürlich jetzt, wo es da ist, nutze ich selber einen Streamingdienstanbieter. Also das ist irgendwie logisch. Also jetzt ist es da, jetzt nutze ich es irgendwie auch. Und trotzdem denke ich manchmal so, hey, eigentlich schade, weil dadurch, dass irgendwie alles gerade immer verfügbar ist, jeder Film, jede Serie, jeder Musiktitel, jedes Album, denke ich, boah, diese Momente, die ich noch so aus der Kindheit kenne, so, keine Ahnung, man hört so Radio, plötzlich kommt das Lieblingslied, man dreht das Radio lauter, lässt gerade den Stift fallen und freut sich einfach, dass man jetzt 3 Minuten dieses Erlebnis hat, gibt es in diesen Bereichen dadurch heute leider immer weniger.
Ja, absolut. Und damals habe ich mich richtig gefreut, riesig gefreut, wenn ein Lied im Radio kam, was ich unbedingt mal aufnehmen wollte, auf Kassette.
Ja.
Und das wurde sogar gespielt, ohne dass der Radiomoderator dazwischen gequatscht hat. Das war dann schon mal eine riesige Quelle von Freude. Und heutzutage, durch diese Überverfügbarkeit von diesen ganzen Medien und so weiter, sind wir viel mehr selbst gefordert, uns das zu gestalten, was uns vielleicht glücklich macht oder das auch wahrzunehmen in dem ganzen Boost von Informationen. Ja, super spannend. Wusstest du eigentlich, dass es einen Weltglückstag gibt? Ich meine, okay, es gibt für alles irgendwie einen Tag. Wollen wir es mal nicht zu hoch hängen.
Genau.
Aber wen es interessiert, der 20. März ist ein Weltglückstag und der wurde eingeführt auf Bestreben von oder auf Einladung von Bhutan 2012. Weißt du, warum Bhutan eigentlich sich damit so ein Stück weit mehr befasst?
Keine Ahnung.
In Bhutan gibt es etwas, das nennt sich Glücksinlandsprodukt, also Gross National Happiness. Und das haben die eingeführt im Kontrast und parallel zu dem, was es als Bruttoinlandsprodukt gibt, was ja aus ökonomischer Perspektive letztendlich die Produktivität eines Staates letztendlich vermisst und die ganze Zeit mitmisst. Da ist das, finde ich, ja ein super interessanter Ansatz, mal zu überlegen, was ist denn eigentlich das, was unser Land hier glücklich macht. Ja, das haben die sich nämlich, man könnte sagen, erarbeitet, oder es kommt so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass der König von Bhutan oder ein König von Bhutan irgendwann mal gesagt hat, naja, also eigentlich ist das, was wir machen, neues Paradigma, was wir auch brauchen für Wirtschaft oder im Spannungsfeld von Wirtschaft und der ganzen ökonomischen Perspektive, müssen wir uns eigentlich überlegen, was macht unsere Menschen tatsächlich glücklich. Und da gibt es so ein paar Kriterien, die da eingeflossen sind. Ja, das eine ist nachhaltige Entwicklung. Also wir gucken jetzt aus einer kollektiven Perspektive auf dieses Land. Ja, Umweltschutz, kulturelle Werte und auch eine gute Regierungsführung. Und die überprüfen tatsächlich das alle paar Jahre. Also es wird nicht jedes Jahr gemacht. Ich glaube, das kann noch ein bisschen besser institutionalisiert werden. Aber immerhin gucken sie da drauf, ja. Und die wollen halt das Wohlergehen ihrer Bürger überprüfen. Und man könnte jetzt sagen, es geht natürlich darum, dass die alle was zu wohnen haben und was lernen können und Sicherheit und Kleidung. Aber zum anderen auch richtet es natürlich die Perspektive von den Menschen dort selbst auf das, was man Glück nennt, ne? und sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das, was bei uns Glück tatsächlich macht und das Wohlbefinden. Und die Regierung, die sagt halt selbst auch, naja, wir haben das jetzt eingeführt und wollen uns auch daran messen lassen, was tatsächlich hier an Glück in unserer Bevölkerung dann tatsächlich möglich ist.
Also das ist das eine. Total spannend, weil ich musste gerade an was denken, wenn man die amerikanische Verfassung anschaut, dann gibt es drei Dinge, wo sie sagen, das sind die drei Rechte, die wichtigsten drei Grundrechte für jeden Menschen. Und da sagen sie, dass im Englischsprachigen ist es in der amerikanischen Verfassung Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Also das Streben nach Glück, sagen sie, ist eins der drei Grundrechte, die am schützenswertesten für jeden Mensch ist. Auf einer Stufe mit Leben und Freiheit. Das war für mich auch nochmal beachtenswert in der Recherche auf diese Folge, dass sie sozusagen explizit dieses. Und spannend fand ich, und das fand ich auch noch spannend, weil Life und Liberty sagen die halt als Wort, aber sie sagen dann nicht Happiness, sondern sie sagen the pursuit of happiness, also das Streben nach Glück. Und das finde ich nochmal wichtig. Also dieses nicht Glück ist das Recht, was wir einfach so da haben, was einfach so da liegt, aber das Streben nach dem eigenen Glück. Was ja auch viel nochmal dieses, was wir eben angesprochen haben, dieses sich auf den Fahrersitz von seinem eigenen Leben setzen, dieses auch Schmied des eigenen Glückes zu sein, eigene Perspektiven zu haben. Und da muss ich sagen, das fand ich wirklich bemerkenswert, dass die amerikanische Verfassung das als eins der drei Grundrechte beschreibt, The Pursuit of Happiness.
Tatsächlich super spannend, ja, dass es da so ist. Ich weiß gar nicht, worauf das da zurückgeht, aber was ich auch weiß, ist, dass es ja sowas wie eine jährliche Befragung oder in alle paar Jahre gibt es eine sogenannte Befragung zum internationalen Happiness Index. Und da gibt es so Kriterien wie auch soziale Unterstützung, Einkommen, Lebenserwartung, Gesundheit, Freiheit, Freizügigkeit und auch die Abwesenheit von Korruption. Was würdest du denn sagen? Hast du eine Idee? Ich habe hier die Zahlen vorliegen von 2023. Was würdest du denn sagen, wo Deutschland so gerankt war im Happiness Index?
Also, ich würde sagen, nicht sonderlich weit oben.
Also tatsächlich der 17. Platz. Aber,
ich sage Mittelfeld. Achso, ja, okay.
Also tatsächlich ein bisschen weiter oben. Führende Länder sind wohl Finnland, Dänemark und Island. Ich meine, all das muss man natürlich immer ein bisschen genauer betrachten. Ich habe neulich auch gehört, dass der Berliner Flughafen als erster unter den europäischen Flughäfen irgendwie gerankt wurde. Das heißt, alle solche Studien sollte man eigentlich grundsätzlich mal ein bisschen mit einer gesunden Skepsis begegnen. Aber Fakt ist, das als Thema mal zu machen und zu überlegen, was sind denn tatsächlich die Kriterien für Glück, das macht super Spaß. Und ich hätte ebenso wie du das jetzt nicht vermutet, dass es relativ auf einem weiteren oberen Platz von Platz 17 sozusagen Deutschland da gerankt war, weil ich tatsächlich das im
Ja, das ist jetzt irgendwie so, das ist jetzt natürlich gar nicht wissenschaftlich belegt, fußt jetzt auf keiner Umfrage noch auf irgendeiner genauen Umfrage, sondern einfach so aus meiner subjektiven Wahrnehmung, wo gar nicht gesagt hätte, alles das, worüber wir am Anfang so geredet haben, es hat viel mit der eigenen Perspektive zu tun, mit der eigenen Beeinflussbarkeit, hatte ich so immer so das Gefühl, okay, da sind wir vielleicht nicht ganz so gut da drin. Also so, da hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich auf verschiedene Dinge schaue, wenn ich zum Beispiel auf die Berichterstattung schaue, habe ich immer das Gefühl, bei uns ist das Glas häufiger mal halb leer als halb voll. Und deswegen war meine Einschätzung so, dass wir da eher im Mittelfeldbereich unterwegs sind.
Ja, denke ich auch. Interessant, ne? Weil das ja natürlich eine kollektive Perspektive auf das Thema Glück auch bietet. Insofern haben wir da ja noch, könnte man sagen, glücklicherweise noch eine Menge Potenzial, Glück überhaupt zu erkennen, wenn das jetzt wahr ist, wie wir es subjektiv jetzt gerade so hier verorten. Ja, also was ich, wie gesagt, um zurückzukommen und damit den Kreis auch zu schließen, zu Bhutan spannend fand, ist das halt wirklich das Glück zu verfolgen und das in den Vordergrund zu stellen, neben ökonomische Interessen, finde ich, ist ein super cooler Ansatz, der gerne weiter wachsen darf und auch in andere Kontexte noch reinragen darf. Gibt sicherlich eine Menge Kritikpunkte, die man dazu auch nochmal stellen kann. Ist sicherlich noch nicht ausgereift, aber eine Perspektive neben das, was wir ökonomisch häufig als Erfolg oder Glück auch betrachten oder wo wir sagen, hier muss Wachstum herkommen, da fände ich das auf jeden Fall super, super hilfreich.
Ich finde es in sich mal spannend, so auch, es ist natürlich schwer, weil viele äußere Dinge kann ich messbar machen und somit sind sie manchmal einfacher zu betrachten. Ich kann Wohlstand irgendwie an Einkommen, pro Kopf Einkommen messen, ich kann Konsum messen, aber man macht sich halt in dem, was du vorgestellt hast, natürlich schon so ein bisschen, aber man macht sich viel zu häufig oder man kann sich gar nicht so Gedanken machen, woran mache ich jetzt eigentlich Glück irgendwie messbar? Deswegen taucht Glück einfach relativ wenig auf, wenn es um die Betrachtung geht, sondern häufig geht es halt dann eben doch um Einkommen, Bruttoinlandsprodukte, dass man sich mal wirklich sagt, hey, wie glücklich sind wir eigentlich? Wird ja recht selten betrachtet, weil es auch sehr schwer und sehr komplexes das Thema, während die wirtschaftliche Betrachtung dann auf einer messbaren Weise deutlich unterkomplexer ist und ich somit sie deutlich leichter abbilden kann und sie deutlich mehr dahernehmen kann, wenn es um die Bewertung auch zum Beispiel von eigenen Initiativen geht.
Ja, das sind halt Qualitäten, ne? Und die Frage ist halt, ob wir nicht tatsächlich, ob es nicht Sinn macht, in diese Richtung gehen zu können, Qualitäten zu messen. Und ich finde, das passt auch total zu diesem Subjektiven von Glück, ja? Also es gibt keine objektive Maßstab von Glück, aber es gibt Dinge, wo Menschen beschreiben, ja, das macht uns glücklich, da spüren wir vielleicht eine gewisse Leichtigkeit, eine Verbundenheit und ähnliche Dinge. Und ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam vielleicht in diese Richtung auch nochmal schauen und so ein bisschen gucken, was sind denn so typische Erkenntnisse über Glück, die man so nochmal uns und unseren Hörern mitgeben kann. Und vielleicht schlenkern wir auch links und rechts nochmal hin und erinnern uns an ein paar popkulturelle Phänomene oder auch an ein paar Business-Phänomene, wo wir Glück selber empfunden haben oder wo wir sagen, das ist etwas, wo sich Glück vielleicht ein Stück weit dann auch bemerkbar macht, wenn man darauf achtet. Ne? Was auch immer dann die eigene Definition von Glück ist. Fallen dir spontan irgendwie ein paar Lieder ein oder ein Film, wo du sagst, da ist das Thema Glück eigentlich interessant beleuchtet, kann man was daraus mitnehmen?
Mehrere Dinge fallen mir ein, ein Massenphänomen fallen mir ein. Viele waren 2006 wahrscheinlich schon auf der Welt. 2006, Deutschland, ein Sommermärchen. Also kann man sich vielleicht daran erinnern, die WM 2006 in Deutschland, die gefühlt ein kollektives Glückstaumeln war. Irgendwie so viele haben den Sommer 2006 so als perfekten Sommer, viele haben die Fanmeilen im Kopf, wo Menschen zusammen gefeiert haben. Wo ich mich dann damit befasst habe, hey, warum war das eigentlich so? Und wenn man mal guckt, da ist wieder der Zufall ins Spiel, weil genau da die allerwenigsten damit gerechnet haben. Also Deutschland war damals eigentlich vor der WM, wir waren nicht das beste Land, haben, glaube ich, davor 4-0 gegen Italien ein Testspiel verloren, die wenigsten haben was von uns erwartet. Politisch auch eine schwere Lage. So, das heißt, es war irgendwie, man hat nicht so damit gerechnet. Umso überraschender, als es da war, hat es so eine Eigendynamik bekommen. Und diese Fußball-WM 2006 ist noch im kollektiven Gedächtnis als Sommermärchen abgespeichert. Das fand ich spannend. Während es ganz viele andere Weltmeisterschaften gab, wo wir schon als sehr Favorit gestartet waren, wo dieses Gefühl gar nicht so aufgekommen ist, weil es, glaube ich, gar nicht mehr überraschend war, sondern erwartbar war.
Ja, wäre tatsächlich ein Phänomen. Jetzt haben wir ja wieder eine EM. Ich weiß nicht, wie du das gerade so wahrnimmst, aber ähnlich. Ich versuche vielleicht so ein bisschen so ein Revival dazu machen, ne? Das Auftakt lief ja irgendwie ganz gut dazu.
Genau. Mhm. Natürlich, es gibt wahnsinnig viele Lieder, die sich beschäftigen. Herbert Grönemeyer hat ein eigenes Lied, was Glück heißt. Es gibt auch ein Lied von Pharrell Williams, war es, glaube ich, Because I'm Happy. Kennen wahrscheinlich auch noch ganz viel. Ich weiß gar nicht, das ist so 4-5 Jahre schon, ich sag mal so die etwas jüngere Vergangenheit jetzt im Vergleich zu Herbert Grönemeyer, und das ist, glaube ich, auch so ein Lied, und ganz, ganz viele kennen das, wo du so, wenn du das Lied hörst, wo du so anfängst, mit dem Finger so mitzuwippen oder wo du den Fuß bewegst, das Gefühl kennen wahrscheinlich einige, was dann, glaube ich, auch so als Glück bezeichnet wird, gibt von Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, gibt es auch ein Lied, Can't Stop the Feeling, wo Glück als genau, wo, ist ganz lustig, ist es ein Kinderfilm, Trolls, und da reden sie, also das Lied oder der Liedtext ist in dem Film eingebaut. Und dann reden sie so untereinander und sagen, okay, was ist das eigentlich? Und dann sagt der eine so, ja, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, aber irgendwie meine Hand bewegt sich gerade von selber und ich muss mich bewegen. Und dann, das ist so ganz süß gemacht, weil sie versuchen quasi im Film mit diesem Fantasiegestalten aus der Kinderperspektive Glück zu beschreiben, ohne das Wort zu benutzen. Und er beschreibt das halt so und sagt, ich kann mich gerade irgendwie nicht dagegen wehren. Da kommt was in mir selber ist. Und das macht irgendwie, dass ich meine Füße bewege und dass ich meine Hände bewege. Und irgendwie muss ich jetzt lächeln und ich weiß gar nicht warum. Das kommt aus mir raus. Ich kann mich dann nicht dagegen wehren. Deswegen heißt das Lied ja auch Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Und da musste ich so ein bisschen an das, genau, an diese drei Lieder muss ich denken. Herbert Grönemeyer, Glück, der es damals auf die Liebe bezogen hat, der eine Beziehung damit beschreibt. Pharrell Williams, der so ein bisschen das Ganze aus so einem kollektiven, gemeinsamen Tanzen und Glücklichsein beschäftigt und dann diese kindliche Perspektive aus Trolls, wo in dieser einen Szene der Hauptcharakter, der Haupttroll, das Gefühl des Glücks beschreibt, ohne das Wort Glück zu verwenden.
Das ist ja super witzig. Ja, dann muss ich den Film mal auf meine Watchlist nehmen. Scheint auf jeden Fall interessant zu sein. Ich würde zu den Liedern noch ergänzen, Don't Worry, Be Happy, kennt wahrscheinlich auch jeder. Und dieses Wippen und Schnippen, das stellt sich bei die Bibia automatisch auch ein, was mich zu dem Gedanken führt. Es gibt mit Sicherheit auch eine Anordnung von bestimmten Tönen und Melodien, die uns in einem bestimmten Rhythmus oder einem bestimmten Takt dazu bringen, halt so ein Stück weit in so einen Happy-Mode vielleicht auch reinzugehen, ja.
Klar.
Weil die sind schon ähnlich auch von ihrer Taktung dann. Ne?
Musik spielt also, ja auch eine ganz große Rolle. Also wir wissen ja zum Beispiel, ich bin kein Musiker, ich kann keine Noten lesen. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel Sachen gibt, die zum Beispiel in Moll komponiert werden, zum Gefühl der Traurigkeit führen und Sachen, die dann in Dur irgendwie komponiert sind, automatisch so ein Glücksgefühl äußern. Das heißt ja, und das finde ich total spannend, also insgesamt, wenn wir popkulturell von der Musik drüber schauen, das ist so bestimmt, also wir müssen ja gar nicht auf Texte gehen oder auf Stimmen gehen, aber allein die Melodie, allein die Instrumente, das Melodische, was wir hören, kann man schon so lenken, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir traurig oder eben glücklich sind, je nachdem, ob ich es halt in Moll oder in Dur spiele.
Also
wir kennen es ja alle, so Moll-Stimmung wird ja auch so umgangssprachlich als, okay, ja. Eher traurige Stimmung bezeichnet.
Also Musik ist in Rhythmus und Melodie verpackte Emotion, könnte man sagen, ne?
Genau.
Die uns tatsächlich dann auch ein bisschen, die es in uns auch erklingen lässt dann an der Stelle. Ja, und insofern auch Don't Worry, Be Happy könnte man sicherlich dazufügen. Ich habe mich nochmal gefragt, wenn wir jetzt über Glück sprechen, und Glück scheint ja was sehr Persönliches zu sein, haben wir gesagt, sehr subjektiv, und gleichzeitig haben wir gesagt, in der Gesellschaft spielt das eine Rolle, auch mit dem Glücksindex in Bhutan beispielsweise oder mit dem Pursuit to Happiness, wenn es in der amerikanischen Verfassung ist, und in Arbeitskontexten spielt das ja sicherlich auch eine Rolle. Also da haben wir etwas, wo es um Selbstverwirklichung geht, wo wir einen großen Anteil von Zeit tatsächlich auch mit hereinbringen. Die Frage, die man natürlich da sich stellen kann, was kann man für Rahmenbedingungen schaffen, damit Menschen gerne und gleichzeitig aber natürlich auch wirksam leisten, arbeiten und darin auch wachsen können. Das ist eine Frage, die kann man allen, die sich mit den Themen, ja, wie können wir eigentlich gute und gesunde Organisationen bauen, nochmal mitgeben kann. Da gibt es eine ganze Menge, insbesondere aus der Motivationsforschung. Wir haben es woanders schon mal anklingen lassen, wenn es um den Dreiklang geht, tatsächlich Menschen in eine Art Flow-Momentum auch zu führen, wo sie einerseits, ja, wo Zeit wie im Flug vergeht, aber man gleichzeitig auch merkt, dass man eine große Wirkung mit entfalten kann. Da gibt es drei Aspekte, die will ich nochmal kurz nennen, und für all diejenigen, die da tiefer einsteigen wollen, den empfehle ich an der Stelle nochmal Drive von Dan Pink. Das ist einerseits Autonomie, also ich kann die Dinge mitgestalten und kann sie gestalten tatsächlich auch. Zum Zweiten dann Purpose, also ich tue was Sinnvolles, nicht etwas, was total sinnlos ist. Und zum Dritten dann auch last but not least Mastery. Also ich kann an Dingen wachsen. Die sind durchaus auch herausfordernd. Ich erinnere hier nochmal an das Beispiel von dem Fußballspiel, was ich vorhin gebracht habe. Das kann super anstrengend sein, aber gleichzeitig gebe ich mich dem hin und wachse auch ein bisschen dran und habe dann auch ein Erfolgserlebnis. Und für all diejenigen, die auf ihr Arbeitsumfeld sich da noch mehr mit beschäftigen wollen, können sich die Frage natürlich mitnehmen. Was kann ich denn tun, damit Menschen bei mir gut und gerne leisten und das nicht nur machen, weil sie gerade einen Paycheck dann auch kriegen? Ist natürlich auch hier über dieses Grundbedürfnis hinaus. Sollten wir uns nichts vormachen. Natürlich gehen wir nicht nur arbeiten, weil wir da zufällig eine gute Zeit verbringen können. Und vielleicht noch ein Stück weiter gedacht dann über die Arbeit hinaus. Es gibt zwei Bücher, die ich nochmal mit empfehlen möchte. Das eine nennt sich Hector und die Suche nach dem Glück. Hast du davon schon mal gehört?
Sagt mir nichts.
Dann ist es immer die Frage,
bei mir ist immer die Frage, ist es verfilmt worden? Und das sagt mir nichts. Ich komme eher über die Filme zu den Büchern zurück.
Ja, okay. Nee, das ist, glaube ich, noch nicht verfilmt worden. Das wäre mir jedenfalls neu, aber als Buch funktioniert es trotzdem super. Es geht um Hector, und Hector ist ein junger Psychiater und Hector ist frustriert. Ja? Er kann seinem Patienten nicht helfen, glücklich zu werden, und fühlt sich selbst immer mehr auch leer und unzufrieden, gerade auch deswegen. Und deswegen begibt er sich auf eine Reise um die Welt, um das Geheimnis des Glücks zu lüften. Und so ähnlich gibt es, glaube ich, auch ein Buch von Eckart von Hirschhausen. Ja,
Glück ist die beste Medizin, heißt es, glaube ich.
Er hat sich auch sehr viel mit Glück beschäftigt, auch in seinen Bühnenprogrammen das gemacht. Also kann man sicherlich auch angucken. Aber zurück zu Hector und die Suche nach dem Glück von François Lelor. Verlinken wir in den Shownotes. Und wie gesagt, er sucht dann nach Geschichten in der Gesellschaft und fragt dann Menschen nach ihren Glücksrezepten und Das wird dann in 23, man könnte sagen, Lebens- oder Glückslektionen aufgeführt und die sollen so ein bisschen beschreiben, das, was wir nicht definieren können, aber beschreiben seiner Qualität. Und diese Lektionen enthalten unter anderem das, worüber wir gesprochen haben, ja, die Bedeutung von Achtsamkeit und Leben im Moment, das Wahrnehmen, was um uns herum passiert und auch was davon Glück enthält, die Kraft von Beziehungen und dem, was uns miteinander verbindet, wo wir auch immer, wenn wir mit anderen in Verbindung sind, etwas mit zurückbekommen, was Glück nährt, die Wichtigkeit von Sinn und Erfüllung im Leben, also etwas zu tun, was tatsächlich uns Sinn verleiht und nicht nur so daher zu leben. Ja? Ich glaube, das gewinnt im zunehmenden Alter auch immer mehr an Bedeutung, kann ich jedenfalls bei mir sagen und aus den Gesprächen, die ich führe, das auf jeden Fall rauslernen. Und dann auch das, ja, die Notwendigkeit, die Komfortzone zu verlassen. Du hast vorhin gesagt, wir brauchen ein Stück weit Überraschung oder auch dieses Überraschungsmoment. Und Überraschung hat man eigentlich nur, wenn man die ausgetretenen Pfade verlässt. Und die ausgetretenen Pfade, das sind doch die Komfortzonen, wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt, was Neues geben, was Neues machen, das hilft dann auch, Glück besser wahrzunehmen. Und die Bedeutung von Selbstakzeptanz oder Akzeptanz überhaupt und Dankbarkeit. Ja, haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Dinge, die ich nicht verändern kann, wenn ich mich die ganze Zeit dagegen sträube, mich darüber ärgere, frustriert bin, nährt es nicht gerade unser Glück. Mit Dingen umgehen zu lernen, die wir nicht ändern können, ist insofern umgedrehterweise etwas, was vielleicht unseren Glückszustand nähert. Dankbarkeit und Selbstakzeptanz. Also das von diesem Buch Hector und die Suche nach dem Glück, für alle, die noch auf einer Suche nach einer Urlaubslektüre sind, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich atme mal kurz durch. Vielleicht hast du einen Gedanken dazu, auf den du teilen möchtest, bevor ich nochmal zum zweiten komme.
Genau, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Also zum einen dieses nochmal selbst reingehen und sich dem Sprichwort bewusst machen, Glück kann man nicht erzwingen. Also auch loslassen davon, dass manchmal so sein muss. Ich kenne so ein privates Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob jeder so denkt, aber bei mir war es so, die besten Partys waren bei mir selten die Silvesterpartys. Warum? Weil du so dort so diesen Druck, so alles konzentriert sich auf diesen einen Moment, auf diesen einen Abend und es muss perfekt sein und man macht sich schon 3 Wochen vorher Gedanken, was man isst und was wir einkaufen müssen. Jeder will sich super schick machen und macht sich 1000 Gedanken, weil es irgendwie es muss so dieser eine perfekte Abend des Jahres werden und immer, und eigentlich war es so, wenn ich überdenke, okay, was waren denn die coolsten Partys im Jahr? Eigentlich waren es die spontan gekommen sind. Also wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, wo man denkt, okay, ich setze mich mit einem Kollegen zusammen und eigentlich wollten wir ein Bier trinken und dann wollten wir beide nach Hause gehen. Und plötzlich hatten wir einen mega coolen gemeinsamen Abend zusammen. Das heißt, auch dieses quasi sich davon lösen, es muss perfekt sein, es muss jetzt kommen, weil es selten genau dazu führt. Und ich muss sagen, seitdem ich mich davon gelöst habe, wo ich denke, boah, es muss jetzt hier das perfekte Silvester sein, seitdem hatte ich wieder total schöne Silvester, weil man halt den Druck davon genommen hat. Also dieses, man kann es nicht erzwingen. Ecke von Hirschhausen hast du selber angesprochen, Glück ist die beste Medizin, der nicht nur ein super unterhaltsamer Kabarettist ist, sondern der mir selbst auch Forschung beschreibt im Sinne von, hey, was hat das Ganze für medizinische Auswirkungen auch wirklich belegbare Auswirkungen auf Heilungsraten, auf Sterberaten, die
ja, das ist super spannend.
Auf verlängerte Lebenserwartung von todkranken Menschen, wie sehr es die Lebenserwartung erhöht hat, dass er mit dem genau diese Perspektive eingeschlagen hat und dann mit Will Smith, ein 20 Jahre alter Film, glaube ich, das Streben nach Glück, The Pursuit of Happiness, wo selber ein Mensch quasi unglaublich viele Schicksalsschläge erlebt hat, was man gar nicht glauben kann, aber der quasi trotzdem sozusagen versucht, diesen positiven Blick aufs Leben zu haben und der selber Glück so ein bisschen auch als Antrieb nimmt, nämlich damals, wo diese Zeit mit seinem Sohn auch sozusagen, hey, ich möchte was für meinen Sohn mit meinem Sohn gemeinsam schaffen. Und der da, genau, eine wahnsinnig tolle Geschichte erlebt. Ist auch eine wahre Begebenheit, das Streben nach Glück. Das sind meine 5 Cent noch dabei.
Super. Bei deinem Silvesterbeispiel wollte ich nochmal erwähnen, interessant, weil man steckt sich selbst so vielleicht hohe Erwartungen und die sind so fixiert und es muss genauso sein, dass die Wahrscheinlichkeit für Enttäuschung natürlich steigt, weil das Leben nicht immer so ist, dass unsere designten Erwartungen aus dem Kopf dann machen. Und dann kommt die Enttäuschung. Ja, und dass die einfachen Dinge im Leben manchmal vielleicht auch wirklich zählen. Das ist auch so ein bisschen Kalenderspruch, aber wahr ist er trotzdem, ja. Ein zweites Buch würde ich gerne noch mit in die Waagschale werfen oder ein weiteres Buch und das ist The Happiness Project von Gretchen Rubin. Gretchen Rubin ist eine Bloggerin, einige kennen sie vielleicht, sie hat auch viele Talks schon gehalten und sie hat sich auch Zeit genommen, mal Glück zu erforschen. Ich fand das ganz interessant und wir erleben hier ein paar Dinge, die Sie, wir natürlich aus anderen Bereichen jetzt auch schon mal gestreift haben innerhalb unseres Talks jetzt hier. Also Ihre Erkenntnisse sind tatsächlich auch die Blicke auf kleinere Details eher zu werfen, anstatt überzogene und hohe Erwartungen zu haben. Wiederum die Pflege von Beziehungen und spannend war ja auch, Christian, was du gerade gesagt hast, das hat tatsächlich auch einen Einfluss auf Gesundheit. Ja? Also das hat gesundheitliche Auswirkungen, wie wir uns mit unserem Blick und unserer Perspektive aufs Leben, aber auch zum Glück stellen. Und genau, das ist auch ein Fokus, den sie mit unterstrichen hat. Die Gesundheit und Energie, die Achtsamkeit und auch ein Stück weit aber Großzügigkeit. Also anderen zu helfen, für andere da sein, Beziehungen zu pflegen. Wir merken also, es kommen immer wieder Muster hoch, die wir jetzt in dem Glücksindex aus Bhutan, in dem, was Aristoteles uns mitgegeben hat, in dem, was jetzt diese beiden Buchtipps oder auch die Filme uns mitgeben, da sehen wir schon ein kleines Muster. Die Wichtigkeit von Beziehungen, Dankbarkeit und auch die subjektive Perspektive auf Glück. Ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlichen Rundumschlag zum Thema Glück hier vollzogen. Ich muss sagen, ich gehe einigermaßen glücklich dann auch aus der Folge. Hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen, einiges davon mitnehmt. Macht's gerne weiter wie bei den letzten Malen. Schreibt uns gerne Fragen oder Themenwünsche an unseren Instagram-Account beziehungsweise an unsere Mailadresse. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin ganz viel Glück in den kommenden Stunden, Tagen und Jahren. Und ich sage ciao, Christian.
Servus, ciao und bis zum nächsten Mal.